Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Was die körperlichen Langzeitfolgen einer Corona-Infektion angeht, Stichwort Post-Covid und Long-Covid, da gibt es derzeit noch viele offene Fragen. Etwas Licht ins Dunkel bringen nun aber die Analysen eines Teams um den Komplexitätsforscher Dr. Marc Wiedermann vom Institut für Theoretische Biologie der Berliner Humboldt-Universität. Der hat jetzt nämlich die Daten einer App ausgewertet, mit der Hunderttausende Deutsche seit 2 Jahren freiwillig Informationen über ihren Gesundheitsstatus an das Robert-Koch-Institut übermitteln. Und die körperlichen Folgen einer Covid-Infektion, die lassen sich in diesen Daten sehr deutlich ablesen. Ich habe Marc Wiedermann vor der Sendung gefragt, was genau sind das für Informationen, die Sie ausgewertet haben?
Die Daten, die wir uns angeschaut haben, sind sogenannte Vitaldaten, in unserem Fall der Ruhepuls, die tägliche Aktivität oder Schrittzahl und die Schlafdauer, die tatsächlich einfach mittels handelsüblicher Fitnessarmbänder oder auch Smartwatches gemessen werden und gemessen werden können und über eine spezielle App, die sich Nutzerinnen und Nutzer in den gängigen App-Stores runterladen können, können eben diese Daten in einer sehr datensparsamen Form, also ein Datenpunkt pro Tag, an uns übertragen werden, sodass wir die analysieren können. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, das geht seit letztem Oktober, auch über so kurze Fragebögen, die wir an die Nutzerinnen und Nutzer aussteuern können, nochmal so wenige Zusatzinformationen zu erheben. Im vorliegenden Fall waren es vor allem Informationen zu vergangenen PCR-Testzeiträumen, also ungefähr auf eine Woche genau und eben den entsprechenden Ergebnissen und aber auch grundlegenden Informationen zum Impfstatus, also wie viele Impfdosen hat eine Person schon bekommen und in welchem Monat war das.
Ich habe gelesen, mehr als 500.000 Menschen haben seit April 2020 mindestens einmal Daten gespendet. 120.000 davon haben sogar länger als 600 Tage ihre Gesundheitsparameter übermittelt. Also eine Menge an Daten, die Sie da jetzt durchforstet haben. Was ist Ihnen bei der Analyse ins Auge gefallen?
Das Erste, was einem auffällt, wenn man sich diese Daten anschaut, vor allem unterschieden nach Personen, die eine Covid-Infektion durchgemacht haben oder nicht, da sieht man, dass es relativ klare Muster eigentlich gibt, die man da beobachtet. Nicht bei allen, es gibt natürlich auch immer asymptomatische Fälle, aber bei vielen. Und zwar sieht man sehr häufig, dass der Ruhepuls der Personen schon eigentlich vor dem Bekanntwerden eines Testergebnisses anfängt zu steigen, dann auf einen gewissen Wert ansteigt, den man ungefähr in 1 Grad Fieber pro 8 Schlägen pro Minute übersetzen kann. Und dann über einen gewissen Zeitraum wieder abklingt und auf das Normalniveau vor der Erkrankung zurückfällt. Ähnliche Muster sehen wir in der Aktivität. Also in der Akutphase einer Erkrankung geht die Aktivität, die wir also in täglichen Schritten messen, sehr stark nach unten. Das kann zum einen daran liegen, dass die Personen sich in häusliche Isolation begeben, aber eben auch daran, dass sie einfach krank sind und sich eben gar nicht so, wie sie es normalerweise gewohnt sind, bewegen können. Und gleichzeitig sehen wir auch eine Erhöhung der Schlafdauer und eine Veränderung des Schlafrhythmus. Das kann von 1 bis zu mehreren Stunden am Tag gehen, die die Personen dann länger schlafen, wenn sie eine akute Covid-19-Erkrankung gerade durchmachen.
Sie haben also physiologische Veränderungen letztlich gemessen während so einer Covid-Erkrankung. Wie lange halten diese messbaren Veränderungen denn an?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben uns deswegen in dieser ersten Analyse erstmal auf mittlere Veränderungen fokussiert. Da sieht man, dass der Ruhepuls tatsächlich bis zu 3 Monate verändert sein kann. Veränderung wird immer gemessen im Verhältnis zu einer Kontrollgruppe, von der wir wissen, dass die Personen Covid-19 negativ waren. Das Gleiche gilt für die Aktivität. Auch hier sehen wir messbare Veränderungen bis zu 3 Monate nach Erkrankungsbeginn, also beim sehr langen Zeitraum. Und auch beim Schlaf sieht man diese Veränderungen über einen längeren Zeitraum, nicht ganz so lange. Aber für etwa 3 bis 4 Wochen sieht man auch hier, dass Covid-19-positive Personen einen verlängerten Schlaf haben, wenn man sie vergleicht mit der Covid-19-negativen Kontrollgruppe.
Hat Sie die Dauer dieser Effekte überrascht oder deckt sich das mit anderen Beschreibungen zu Post-Covid- oder vielleicht sogar Long-Covid-Symptomen?
Es hat uns überrascht, dass wir das in dieser Deutlichkeit in den Daten gesehen haben. Gleichzeitig wussten wir aber schon aus einer anderen Studie, die mit einer ähnlichen Technologie in den USA betrieben wurde, dass man damit rechnen kann, diese Veränderungen zu sehen. Es passt sehr gut zusammen mit den Berichten, die man von Post-Covid oder eben auch Long-Covid kennt. In unserem Fall sind jetzt die längsten messbaren Veränderungen nur ungefähr für 3 Monate sichtbar. Long-Covid kann natürlich noch viel länger dauern. Aber auch hier, ne, ist wieder zu beachten, wir betrachten Mittelwerte. Es kann durchaus die ein oder andere Person auch im Kreis unserer Spenderinnen und Spender geben, bei denen die Veränderungen deutlich länger andauern. Wir haben uns jetzt aber ganz bewusst dazu entschieden, uns nicht irgendwie Einzelfälle anzugucken, sondern eben genau diese mittleren Verläufe. Und da deckt sich das natürlich schon sehr gut mit den üblicherweise berichteten Zeiträumen.
Erhöhtes Schlafbedürfnis, also weniger Bewegung, erhöhter Ruhepuls, das ist größtenteils auch Wochen nach einer Infektion mit Corona noch nachweisbar. Macht es Ihren Daten zufolge denn einen Unterschied, ob die Datenspender geimpft waren oder nicht?
Ja, das macht tatsächlich einen großen Unterschied. Wir haben diese Analyse quasi differenziert betrachtet. Einmal Personen, die Covid-19 positiv waren und zum Zeitpunkt ihrer Infektion noch nicht geimpft. Und Spenderinnen und Spender, die zum Zeitpunkt der Infektion geimpft waren, also eine sogenannte Durchbruchsinfektion durchgemacht haben. Und hier sehen wir, dass die Dauer der Veränderung, vor allem was den Ruhepuls und die Aktivität angeht, ungefähr halbiert ist. Also wir sehen signifikante Veränderungen eigentlich nur bis zu 6 Wochen nach der Infektion. Beim Schlaf sind die Veränderungen in einer ähnlichen Größenordnung, was die Dauer angeht, also etwa 3 bis 4 Wochen. Aber die Größenordnung selbst ist deutlich reduziert. Die Erhöhung der Schlafdauer, die wir bei geimpften Personen messen, ist ungefähr nur halb so groß wie bei Ungeimpften. Auch hier kann es wieder ein Effekt der häuslichen Isolation sein, den wir da auch sehen. Beim Ruhepuls ist es sogar so, dass die Reduktion in der Änderung etwa den Faktor 3 beträgt. Also wir haben ungefähr eine Halbierung der Dauer der Effekte und ungefähr einen Faktor 3 in der Reduktion von der jeweiligen Stärke.
Also ein gutes Argument für die Impfung auch. Gab es denn signifikante Unterschiede zwischen den Virusvarianten Delta und Omikron, die Sie aufspüren konnten?
Das haben wir uns natürlich auch ganz genau angeschaut, vor allem weil der Delta-Variante natürlich nachgesagt wird, dass sie die vermeintlich schwersten Verläufe auch am häufigsten hervorruft. Dazu haben wir 2 Studien gemacht. Bei der einen haben wir tatsächlich die beiden Varianten Delta und Omikron direkt miteinander verglichen. Dazu muss man sagen, dass wir uns hier nur Durchbruchsinfektionen anschauen konnten, also quasi die Analyse nur für geimpfte Personen durchführen konnten. Und hier haben wir tatsächlich sehr wenige signifikante Unterschiede zwischen Delta und Omikron gesehen. So wie es zu erwarten ist, bei der Delta-Variante sieht man gerade in der Akutphase der Erkrankung etwas stärkere Ausschläge. Die sind aber in einem sehr geringen Rahmen, also jetzt wenige Minuten im Mittel, was den Schlaf angeht und auch nur wenige Hundertstelschläge pro Minute, was den Ruhepuls angeht. Wir haben diese beiden Varianten dann quasi auch nochmal verglichen mit unserer Kohorte der Spenderinnen und Spender, die zum Zeitpunkt der Infektion ungeimpft waren, und sehen auch hier, dass sowohl bei Delta als auch bei Omikron bei einer Durchbruchsinfektion die Effekte deutlich abgeschwächt sind. Das heißt, wir erneut eine geringere Ruhepulsänderung, eine reduzierte zusätzliche Schlafdauer und eben auch eine Verkürzung der entsprechenden Effekte sehen, sowohl bei Delta als auch bei Omikron.
Jetzt ist es ja so, dass die Daten, die Sie mit dieser Datenspende-App erhoben haben, wahrscheinlich nicht repräsentativ für die Bevölkerung sind. Ich könnte mir vorstellen, nur wenige über 70-Jährige tragen zum Beispiel wohl eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker. Welchen Mehrwert bieten denn die Daten und Analysen, die Sie jetzt gemacht haben, für das Verständnis von Post- und Long-Covid-Symptomen, wenn sie gar nicht so repräsentativ sind?
Genau, also das muss man tatsächlich relativ klar auch kommunizieren. Die Stichprobe unserer Spenderinnen und Spender ist jetzt nicht repräsentativ für die gesamtdeutsche Bevölkerung. Wir haben etwa 10% unserer Spenderinnen und Spender, die über 65 sind. In der gesamtdeutschen Bevölkerung sind das 20%. Wir haben aber eine sehr gute Abbildung der Bevölkerung zwischen 20 und 65 Jahren, also vor allem auch der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Und eben genau für diese Bevölkerung gelten die Effekte, die wir sehen. Also ein erhöhter Ruhepuls bis zu 3 Monaten, eine verringerte Aktivität bis zu 3 Monaten und eine erhöhte Schlafdauer innerhalb der ersten 4 Monate um etwa 1 Stunde. Und das ist natürlich genau für diese Bevölkerungsgruppe extrem relevant. Gleichzeitig können wir davon ausgehen, dass da Personen über 65, über 70 zur sogenannten Risikogruppe oder vulnerablen Gruppe gehören, die beobachteten Effekte dort mitunter noch etwas stärker ausgeprägt sein werden. Wir wollen jetzt, das ist seit Anfang April möglich, einen zusätzlichen Fragebogen, der über die App ausgesteuert wird, auch nochmal versuchen, genauer herauszufinden, wie sich diese beobachtbaren Veränderungen in den Vitaldaten tatsächlich in den Alltag der Menschen übersetzen. Dazu gibt es ganz kurze Fragen dazu, wie Personen ihren Alltag momentan bewältigen können, ob sie in der Lage sind, ohne weiteres Treppen zu steigen, ob sie ihren gewöhnlichen Aufgaben nachgehen können, ob sie vielleicht in ihrer Erwerbstätigkeit eingeschränkt sind, um eben noch mal ein bisschen besser zu verstehen, wie sich eigentlich so eine Reduktion in der Aktivität und eine Erhöhung im Ruhepuls tatsächlich in den Alltag der Menschen übersetzt. Da können auch ganz explizit alle Altersgruppen teilnehmen, unabhängig davon, ob man eine Infektion durchgemacht hat oder nicht. Und es wird uns dann natürlich dabei helfen, noch mal besser zu verstehen, was eigentlich die gemessenen Signale jetzt für eine Bedeutung für das Vorhandensein von Post-Covid-Symptomen haben können.
Sagt Marc Wiedermann von der Berliner Humboldt-Uni über die ersten Auswertungen der Corona-Datenspende-App. Wenn Sie ihm und seinen Kollegen auch Daten für die Wissenschaft spenden wollen, Sie bekommen die App in allen gängigen App-Stores.